Herr, sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Nachdem Johannes der Täufer ausgeliefert worden war, der Täufer ist also im Gefängnis. Er wird die Rachsucht dieser Frau Herodias nicht überleben. Und Jesus ruft, das Reich Gottes ist nahe. Schon dieses zeitliche Zusammentreffen, der Täufer im Gefängnis und Jesus predigend, dieses Zusammentreffen muss ihnen klar machen, mit dem Glauben ist es nicht einfach. Was werden die Freunde des Täufers fühlen, wenn sie Jesus hören? Jesus tut nichts, um Johannes zu retten. Um es ihnen noch deutlicher zu machen, worauf ich hinaus will, während gerade 500 Frauen und kleine Kinder in die Gaskammern geschickt werden, feiert ein Priester irgendwo, hier in dieser Kirche, die heilige Messe, still und andächtig, in der gleichen Stunde. Oder noch eines, das mir immer wieder in den Sinn kommt, seitdem ich ein Bub bin, ohne dass ich erklären könnte, warum dies so ist. Während meine Großeltern oder ihre Urgroßeltern vielleicht im Garten saßen, an einem schönen Sommerabend, bei einer Erdbeerbowle, wenn es die 1918 überhaupt noch gab, in genau dieser Stunde, da wurde die russische Zarenfamilie in den Keller geführt und ermordet, die vier jungen Mädchen mit Bajonetten erstochen. Beides geschah im selben Moment auf derselben Erde. Und jetzt verstehen Sie, dass die Gleichzeitigkeit des Lebens, wenn man sie bedenkt, kaum auszuhalten ist. Und noch mehr. Dieses Leben ist auch nicht zu deuten, jedenfalls nicht gleich. Mit den großen Ereignissen der Geschichte ist es schwierig. Wann hat der Erste Weltkrieg begonnen? Die meisten Leute, die Historiker, würden sagen am 28. Juni 1914. Aber in Wahrheit ist das, was an jenem Tag geschah, nur die Lösung des Sperrhakens für eine arretierte Maschine. An jenem 28. Juni 14 wusste kein Mensch, das ist jetzt der Erste Weltkrieg. Wir wissen nichts. Wir wissen nichts. Wer denkt, wer an das Leben denkt und wer glaubt, hat keinen leichten Stand. Zumal wir ja nicht nur denken und glauben, sondern auch noch 100 andere Sorgen haben, gerade in dieser Zeit. Auf einem Treffen der Dechanten wurde dieser Tage, so lese ich im Protokoll, gefragt, was sagt uns Gott durch diese Ereignisse, die Ereignisse der Corona-Zeit? Haben diese Priester nicht die Heilige Schrift studiert? Die Heilige Schrift zeigt uns viele, viele Beispiele, wo Gott einfach gar nichts sagt, wo Gott schweigt. Gott hat hunderttausende Jahre lang nichts gesagt. Und dann plötzlich das erste Wort an Abraham. Gott sagt manchmal gar nichts. Es wurde auf diesem Treffen auch behauptet, Priester haben die Aufgabe, die Zeichen der Zeit zu deuten. Nur die Priester? Sind die Priester dazu geweiht, die Zeichen der Zeit zu deuten? Und woher haben sie die Kompetenz, das zu tun? Kennen Sie viele Priester, die ihre Zeit kennen, die wirklich im Leben stehen? Ich würde mir nicht zutrauen, ihnen die Zeichen der Zeit zu deuten. Vielleicht könnten Sie das für mich viel besser tun. Es wurde auch gesagt, vielleicht ist Corona eine Gnade Gottes. Vielleicht. Schon dieses vielleicht ist falsch. Denn in allem, was uns begegnet, ist Gnade. Die Gnade hat keine Grenzen. Die Gnade ist nicht so, dass sie hier wäre, dort aber nicht. Weil die Gnade alle Menschen retten will, in jeder Sekunde ist die Gnade immer und überall. Und das bedeutet, natürlich ist Corona eine Gnade. Das heißt nicht, dass es leicht ist. Das heißt nicht, dass daran alles gut ist oder dass wir alles verstehen könnten. Aber Gott ist auch in Corona. Wir täuschen uns endlos. Ein Mann sagt sich, ich werde einem Werk beitreten, einem Ritterorden. Ich werde in schöne Kirchen gehen, ich werde gute Predigten hören, ich werde regelmäßig beten und ich werde versuchen, meine Leidenschaften zu zügeln. Er meint, so werde ihm der Glaube Frieden bringen. Ich werde das und das tun. Und eines Tages, viel später, vielleicht 40 Jahre später, geht ihm auf, dass er die ganze Zeit geführt wurde, dass alles Gnade war und seine eigenen Entscheidungen und Pläne aus Papier. Sie waren im Boot und richteten ihre Netze her. Schon das war Gnade. Ohne diese Stunde, ohne diese ganz dumme Arbeit, ein paar Netze herrichten, wären die Männer Jesus nicht begegnet. Die Gestalt dieser Welt vergeht, schreibt Paulus. Was wir erleben, ist vorläufig. Woran können wir uns also halten, gerade in Zeiten, wo wir nichts verstehen, wo wir nicht wissen, was die Zukunft bringen wird? Woran können wir uns halten? An die Reden der Christen sicher nicht. Die Kirche hat schon alles Mögliche zum Willen Gottes erklärt. Die Monarchie und die Diktatur. Den Verzicht auf Make-up und den Widerstand gegen Eisenbahnen. Zu allem könnte ich Ihnen bücherweise Zeugnisse zeigen, wo die Kirche gepredigt hat, so ist der Wille Gottes. Und 40 Jahre später war er anders. Die Kirche hat, so viel Blödsinn geredet, in bischöflichen Hirtenworten, in dörflichen Sonntagspredigten und im Tratsch der Getauften am Stammtisch. Verlass ist auf die Kirche nur an einem einzigen Punkt, im Dogma. Alles andere ist Meinung, guter Rat oder Blödsinn, auf jeden Fall Gestalt, die vergeht. Nur die Dogmen, das, was wir im Credo bekennen, das allein erhebt sich über den Blödsinn und die Schande, wie die Gipfel der Berge über den Nebel. Wegen des Dogmas bleiben wir katholisch. Und das bedeutet, des Glaubens wegen. Wenn man ein Kind ist oder sehr jung, meint man noch, Glauben ist leicht. Und natürlich würde ich einem Kind das nicht ausreden wollen. Oder man meint, wenn man jung ist, der Glaube ist überholt, dummes altes Zeug. Und erst mit dem Leben kapiert man zu glauben, das ist eine der ganz großen Lebensleistungen, eine der ganz großen Herausforderungen. Achten Sie auf den Mann, von dem die erste Lesung erzählt, Jonas. Der Prophet Jonas wird nach Ninive geschickt. Das war die Hauptstadt der Großmacht Assyrien. Für Israel der Inbegriff der Bosheit und Verderbtheit, der schlimmste Feind Israels. Jederzeit bereit, dieses kleine Land auszuradieren. Und ausgerechnet diese Stadt, die Stadt der Feinde, soll eine Chance haben. Ausgerechnet diese Stadt will Gott nicht vernichten, sondern retten. Kein Wunder, dass Jonas diesen Auftrag nicht will, um keinen Preis. Hier merken Sie, was Glaube ist. Glaube ist Durchhalten, wenn nichts mehr dafür spricht. Das Reich Gottes ist nahe, glaubt, sagt Jesus. Glaube bedeutet als erstes auf Gott reagieren. Nicht sitzen bleiben wie ein Sack Mehl, sondern auf Gott reagieren. Ihm sagen, ich verstehe dich nicht, Gott. Oder ich liebe dich, Gott. Aber reagieren. Dann bedeutet Glaube mit dem Reich Gottes rechnen. Es annehmen. Sie müssen sich das Reich Gottes nicht verdienen. Sie müssen es nur annehmen. Nähe bedeutet nicht irgendwo in der Nähe, sondern angekommen. Schon da, das Reich Gottes ist schon da. Es ist hier. Es ist in Ihrer Küche. Es ist in der U-Bahn. Kehrt um und glaubt an das Evangelium, sagt Jesus. Umkehr bedeutet einfach Neuorientierung. Anders denken als bisher. Glaube heißt nichts anderes als zu Gott sagen, ich vertraue dir. Das ist die Zusammenfassung des Glaubens. Ich vertraue dir. In der Corona-Krise, vor dem Bildschirm, beim Homeschooling, ich vertraue dir. Wenn wir verlassen werden, wenn wir nicht erhört werden, ich vertraue dir. Wenn das Konto leer ist, wenn es irgendwo komisch wehtut, ich vertraue dir. Ich spüre, dass ich alt werde oder ich bin jung, das Leben liegt vor mir und es macht mir Angst. Oder ich bin so glücklich, dass ich zerspringen könnte. In jeder Situation diese paar Worte. Ich vertraue dir. Das ist der ganze Glaube. Und das ist manchmal alles, was uns bleibt. Amen.